Heute sagt man Job, aber für uns war es also die Tätigkeit, der wir nachgingen, nicht? Ohne sich größere Gedanken zu machen, was kommt eventuell auf uns zu, überhaupt nicht. Von, sagen wir mal, Heldentum waren wir nicht beseelt, keinesfalls.
Friedrich Fritz Grade, 101 Jahre alt, sitzt aufrecht in seinem Sessel. Das Haar schloh weiß, der Blick wach. Die Wände seines Zimmers im Seniorenstift sind voll von Fotos und Abzeichen. Überall stehen Modelle von Schiffen und U-Booten. Auf dem Tisch stapeln sich Ausgaben der Zeitschrift Marineforum. Vor Grade liegen mehrere kleine Metallstücke. Er hat sie auf der Straße gefunden, will daraus eine Taschenlampe bauen.
Das Boot und der stille Held. Der Mythos um U96. Feature von Verena Hartges und Thomas Kuhlmann.
Geboren am 29. März 1916 in Büdelsdorf bei Rendsburg, mitten im Ersten Weltkrieg. Abitur im Februar 1934, ein Jahr nach Hitlers Machtergreifung. Dann die Ausbildung zum technischen Ingenieur bei der Kriegsmarine. 1940 wird er als Oberleutnant zur See auf U96 beordert. Der Schriftsteller Lothar Günther Buchheim und Regisseur Wolfgang Petersen machen Grade später zum deutschen Kriegshelden wider Willen. In dem Film Das Boot spielt Klaus Wennemann den leitenden Ingenieur Friedrich Fritz Grade, kurz L.I. Grade stopft mit ruhiger Hand den Tabak in den Pfeifenkopf und zündet ihn dann routiniert an. Er nimmt einen tiefen Zug, ein zufriedenes Lächeln huscht über sein Gesicht.
Wenn ein Mann ist gut dargestellt. Also da würde ich sagen, stimmt so. Ein Mann, der sich also reingekniet hat. Ne? Ja, das ist schon richtig. Der Wendemann ist gut getroffen.
Na, Johann.
Ja, Klein.
Der L.I. macht sich Sorgen um den Ölverbrauch.
Der L.I. ist ein vorsichtiger Mann.
Und Sie, was meinen Sie?
Der L.I. muss es wissen.
Komische Zeiten, Johann. Kein Bedarf an vorsichtigen Leuten. Sie suchen Helden. Und sie sind nicht sehr wählerisch.
Was damals niemand wusste, Grade hat auf U96 Tagebuch geführt, heimlich. Die Aufzeichnungen gehören zu den wenigen privaten Dokumenten, die es aus der viel zitierten Atlantikschlacht gibt. Erst nach 75 Jahren hat der alte U-Boot-Fahrer die Heftchen aus der Truhe auf dem Dachboden hervorgeholt. Zu den ersten, die sie lesen durften, gehört der Buchheim-Biograf Gerrit Reichert.
Grades Tagebücher kratzen am Mythos, weil sie sehr nüchtern und authentisch einen Alltag abbilden, der in der literarischen Form sich anders abbildet.
Kaum ein historisches Ereignis ist so umfangreich und selbstkritisch aufgearbeitet worden wie der Nationalsozialismus und der von Deutschland entfachte Zweite Weltkrieg. Die vielleicht letzte noch positiv besetzte Kriegsgeschichte ist die Legende von U96, der Roman Das Boot. Das Buch des ehemaligen NS-Propagandaberichterstatters Lothar Günther Buchheim und der gleichnamige Film von Wolfgang Petersen prägen bis heute den Mythos U-Boot-Krieg. Aber waren sie so, die deutschen U-Boot-Krieger, unpolitische Helden oder doch Täter? Können die Tagebücher von Fritz Grade helfen, ein differenzierteres Bild zu zeichnen? Der L.I. schreibt jeden Tag auf, egal ob etwas Bedeutendes passiert oder nicht. Warum? Darauf weiß er heute keine Antwort mehr. Am 15. Februar 1941 notiert er in seinem Tagebuch:
Überlese heute das in diesem Buch bisher Geschriebene. Gut, dass ich eine Gedächtnisstütze habe. »4.12.1940. Nun ist es soweit. Vor einem Jahr noch war ich nichtsahnend auf seiner Majestät Schiff der SMS Schlesien und dachte nicht im Mindesten an U-Boot fahren. Und heute geht es schon in Erfüllung, was Wunsch aller ist.
Wo seh ich an? Wo seh ich an?
Die Nationalsozialisten haben den Zweiten Weltkrieg begonnen. Die Wehrmacht überfällt Polen, besetzt weite Teile von Skandinavien und bedrängt Westeuropa. Aber Hauptgegner ist Großbritannien. Da die deutsche Marine der britischen auf dem Wasser nichts entgegenzusetzen hat, setzt Hitler auf die U-Boot-Flotte.
Der deutsche U-Boot-Krieg spielte eine zentrale Rolle in der Propagandaberichterstattung der Kriegsmarine. Über 50% aller Berichte hatten mit U-Booten zu tun.
In Wochenschauen, Erlebnisberichten und Modeillustrierten wird um junge U-Boot-Fahrer geworben. U-Boot-Kommandeure wie Günter Prien und Joachim Schepke sind Popstars.
Die wurden durchs Reich gereicht. Das heißt also, ein Prien hat im Berliner Sportpalast, hat er gesprochen, ein Schepke auch. Sie wurden nach Berlin in die Reichskanzlei kutschiert. Die Bilder halt mit Hitler wurden ins ganze Reich ausgebreitet. Also die U-Boot-Helden waren fassbare Helden. Die U-Boot-Helden waren menschliche Helden. Es wurden ihre Familien gezeigt. Schepke hat seinen Sohn gezeigt, mit dem er U-Boot spielt. Das heißt also, Buch war ein Verbreitungsweg. Die Wochenschau und natürlich der Propaganda waren ein Verbreitungsweg. Und natürlich alle Illustrierten. In diesen Illustrierten fand dann auch U-Boot statt. Ne? Auf sehr fotogene Art und Weise mit den Porträts der Kommandanten. Halt, die in sehr menschlicher Art und Weise nah und fassbar gezeigt wurden.
Im Seniorenheim steckt Fritz gerade zwei Metallteile für die Taschenlampe ineinander. Konzentriert und mit ruhiger Hand.
Ja, ich habe nie mehr getan, als unbedingt notwendig war. Aber meine Stärken, die waren vor allem Mathematik, Physik, Chemie und Sport. Und konnte mit diesen Leistungen konnte ich meine Schwächen in Religion und in solchen Fächern ganz schön ausgleichen. Von Natur aus bin ich nicht überaus fleißig und suche also den bequemsten Weg.
Gerade meldet sich 1934 zur Kriegsmarine. Nach der Ausbildung soll er sich mit U-96 vertraut machen. Das U-Boot war erst das vierte Boot des Typs 7C. Gebaut in Kiel in der Krupp Germania Werft. Es gilt als technisch ausgereift, extrem schnell tauchfähig und unverwüstlich. Den ganzen Sommer 1940 über probt die Besatzung die Atlantikschlacht in der Ostsee.
Und wir haben auch in den Übungen schon vorher immer die Zeit gemessen, von Alarmauslösung bis zu dem Zeitpunkt, wo das Boot unter der Oberfläche verschwindet. Und haben es also zu einer Zeit gebracht von 26 Sekunden. Immerhin ein Boot von 750 Tonnen in dieser Zeit unter Wasser zu bringen, das erfordert schon einige Übung und so. Aber das hatten wir raus.
Am 2. Dezember 1940 wird Fritz Grade als leitender Ingenieur an Bord von U-96 beordert.
Gestern war für mich Weihnachten. Um 19:30 geht das Telefon. Kiel. Fati nimmt die Meldung für mich ab. Morgen früh um 4 Uhr seeklar.
Gerade ist der zweite Mann an Bord, Unterkommandant Heinrich Lehmann-Willenbrock. Am 4.12. läuft U-96 aus. Jetzt ist auch Fritz Gerade im Krieg. Ingenieur Gerade schreibt seine Gedanken in kleine Oktavheftchen, in denen er auch seine technischen Aufzeichnungen festhält.
9. Mai 1941. Erreichen heute den Südrand unseres angewiesenen Quadrats und machen dort Kehrt mit Kurs Nord. Der BDU, Befehlshaber der U-Boot-Flotte, bildet eine Westgruppe. Das sind hier 3 Boote im Mittel- und Nordraum, 5 Boote im Westen und 2 Boote im Süden. Ja, ja, Atlantikschlacht und U-Boote noch und noch. Oha. Wer diesen Vermerk liest, der schweige, schweige, schweige. 3. August 1941, haben jetzt einen Bestand von 90 U-Booten, an der Front davon 30. Das ist erfreulich. Musik 11. Mai 1941, Kommandant, dann Oberleutnant S. Schlieper, 34er, 2. Wachoffizier Rodler von Reutberg, ein Prachtkerl, Motoren-Obermaschinist Johansen, der zuverlässigste und ruhigste Unteroffizier, E-Maschine-Obermaschinist Klausnitzer, nervöser Typ, wenig e-technische Sachkenntnisse, Obersteuermann Rademacher, ruhig, geistig der regsamste Offizier, dritter Wachoffizier Kropius, der Fenstersteiger, Obermat Herting, Bulle von Kerl, aber geistig etwas beschränkt, Oberfunkmat Zesch, tadelloser Funker.
Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, nach seiner Pensionierung, sucht Fritz gerade den Kontakt zu den alten, noch lebenden Kameraden. Er organisiert erste Treffen und bringt seinen Kassettenrekorder mit.
Diese Kassette enthält selbstgesprochene Erlebnisberichte der Männer von U96, die seinerzeit zur Besatzung dieses Bootes gehörten. Sie schildern in stark geraffter Form, was sie nach ihrer Abkommandierung von U96 bis Kriegsende und nach dem Kriege bis heute, Anfang 1985, erlebten.
Die Gesichter, die Physiognomie hatte sich im Laufe der 40 Jahre natürlich verändert. Aber sobald so der erste Satz gesprochen wurde, die Sprache hatte sich nicht geändert bei den Leuten, die Charaktere auch nicht, die Gestik und so etwas auch nicht. War alles wohlvertraut.
Auf Befehl des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht ist nochmals allen Offizieren, Beamten und sonstigen Geheimnisträgern eindringlich klarzumachen, dass gegenüber jeder Art von Landesverrat, auch dem Fahrlässigen, sowie gegenüber jeder Verletzung der Vorschriften über die Geheimhaltung die äußersten Konsequenzen gezogen werden.
Buchheim-Biograf Gerrit Reichert.
Die Gefahr war ihm mit Sicherheit bewusst, weil er als Offizier auch gesondert vergattert worden ist. Es gab also entsprechende Befehle von Seiten des Oberkommandos der Kriegsmarine, die sich insbesondere an die Offiziere als Träger mit besonderer Verantwortung richteten. Die U-Boot-Waffe war geheim.
Das Notieren von Koordinaten, Namen oder U-Boot-Bezeichnungen ist Hochverrat. Und auf Hochverrat steht die Todesstrafe. Aber Berlin ist weit. An Bord herrscht gute Stimmung. Gerade liegt in seiner Koje und notiert Erfolge.
28. April 1941. Ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Aus großer Entfernung 3 Aale, 3 Treffer. Nach Schätzung des Kommandanten wurden 10.000 und 9.000 und 8.000 BRT versenkt.
Aale sind Torpedos. Abgerechnet wird in Bruttoregistertonnen, nicht in Menschenleben.
Wir haben 26.900 BRT. Das sind also für beide Unternehmungen 69.000 BRT. Sehr schön. Kommandant will nur kurze Werfzeit, will schnell wieder raus. Die Aussicht auf 100.000 Bruttoregistertonnen mit dem Ritterkreuz lassen ihn nicht ruhig bleiben.
U96 versenkt zwischen August 1940 und März 1945 28 Schiffe mit 190.094 Bruttoregistertonnen. 1.279 Menschen sterben bei den Angriffen.
Und wir waren nicht bei der Marine, um irgendwo die Zeit totzuschlagen, sondern wir wollten den Feind vernichten. Ja?
Lehmann Willenbrock scheint sein selbstgestecktes Ziel zu erreichen. Und seine Mannschaft, erinnert sich gerade, schätzt Lehmann Willenbrock nicht nur wegen seiner fachlichen Kompetenz.
Er hatte auch eine gute Eigenschaft, er konnte auch mit den Leuten gut umgehen. Er hatte ein Herz für seine Leute und gegenüber vor allem den jüngeren Dienstgarden hatte er eine Art väterliche Überlegenheit, ja. Und wir hatten also voll Vertrauen, dass er seine Sache machen würde und dass wir auch Erfolg haben würden. Ne?
An Bord drängen sich 45 Mann auf engstem Raum unter katastrophalen sanitären und hygienischen Bedingungen. Die Luft stinkt nach Diesel und ist abwechselnd heiß, kalt und feucht. Die Kleidung klebt fast immer am Körper. Eine der beiden Toiletten ist oft als Lagerraum umfunktioniert. Auch Kojen gibt es nicht genug. Man schläft im Wechsel, im Schweiß des anderen. Auf U96 sind vor allem Österreicher, Bayern und Ostdeutsche. Nur 3 kommen aus Norddeutschland. Neben gerade noch der Funker aus Aurich und der Kommandant aus Bremen.
Die Landsmannschaft spielte überhaupt keine Rolle. Es war also völlig wurscht, wo er herkam. Militärisch geht es auf U-Booten nicht zu. So mit Hacken zusammenklappen und diesen machen, also Hand an die Mütze legen und so etwas. Das ist offenbar praktisch überhaupt nicht anwendbar. Nein, nein, das ist, herrscht ein völlig legerer Ton. Was soll ich sagen? Also von Militarismus und von solchen Strömungen, die gab es für uns nicht.
In der Verfilmung auf Grundlage von Buchheims Roman fällt der legere Ton oft recht deftig aus. Für Fritz Grade nicht glaubwürdig, denn an Szenen wie diese an Bord kann er sich nicht erinnern.
Mir hat mal eine Nutte auf den Rücken gepisst. Das war ein Gefühl.
Du alte Sau, du!
Dieser Bananentanz und was sonst also an Zoten dann auch so, was ja da gebracht wird in dem Buch. Da. Das ist reine Fantasie von Buchheim. Bei uns an Bord gab es so etwas nicht. Möglicherweise haben die Leute unten im Bugraum, die Mannschaften, haben untereinander Witze gerissen, wie es die Leute untereinander tun. Haben wir aber nicht mitgekriegt.
Grade wird an Bord auch als Tüftler geschätzt. Er bringt in der Luke des Schnorchels, also des Hohlmastes des U-Boots, einen Aschenbecher an und installiert in der Toilette eine Lampe. 75 Jahre später sitzt der L.I. außer Dienst in seinem kleinen Seniorenapartment und bastelt weiter an seiner Taschenlampe aus Fundstücken von der Straße. Er muss schmunzeln, wenn er an seine Erfindungen an Bord zurückdenkt.
Ich wusste, wo der Fehler war und konnte ihnen sagen, daran liegt es und dann machten sie das auch. Ansonsten habe ich dann solche Spielereien gemacht, schon um die Zeit zu vertreiben. Ich brauchte also keine Wache zu gehen, ich war also immer frei zur Verfügung.
Sieben Feindfahrten macht Grade zwischen Dezember 1940 und Dezember 1941 auf U-96 unter Lehmann Willenbrocks Kommando. Auf den ersten sechs Feindfahrten ist das U-Boot vor England, Irland und Island im Einsatz. Oft passiert tagelang gar nichts.
6. Februar 1941. Was haben wir bloß verbrochen, dass uns die Schiffe meiden? Nichts zeigt sich, gar nichts. Schlagen uns die Nacht um die Ohren, aber immer noch erfolglos. Leider. 4. Juli 1941. Schwimmen hier nutzlos herum. Warten auf einen aus Süden kommenden Geleitzug. Es kommt aber keiner. Es ist tödlich langweilig hier. 13. August 1941. Lese viel. Nebenbei fertige ich 5 Knobel. 20.04.1941. Führergeburtstag. Es gibt aus diesem Anlass heute besonders gutes Essen. Schnitzel mit Spargel, hinterher Erdbeeren mit Schlagsahne.
Eines der seltenen Male, bei dem Grade Adolf Hitler oder die NSDAP erwähnt. Viele Eintragungen sind persönlich.
29. Juni 1941. Heute vor einem Jahr haben wir geheiratet. Zur Feier des Tages nehme ich heute ein Waschschüssel-Vollbad in der Zentrale, mit Schwamm und gründlichem Seifengebrauch und ohne Rücksicht auf Wasserbeschränkung.
Eine Gefangenschaft nach Kriegsende brauchte ich nicht zu erleiden, nur eine Art Internierung in Esens, Ostfriesland. Aber dies war sehr leger, sodass die Verheirateten ihre Ehefrauen des Öfteren dort in einer extra dafür bestimmten Baracke dabei hatten.
Den Engländern war bekannt, dass wir 2 Funkmonate nicht zur Besatzung von U-462 gehörten und wurden von den anderen getrennt nach London gebracht in ein spezielles Feuerlager. Es begannen 2 Monate, in denen sich die unliebsamsten Zwischenfälle mit den Bewachern ereigneten und erst das Eingreifen des schwedischen Roten Kreuz beendete diese Zeit und wurden wir nach Kanada gebracht.
17. August 1941. Der Smoot hat für jeden einen Kuchen mit Buttercreme gebacken. Herrlich. Anschließend spielen wir Rommi zu viert. Man weiß gar nicht mehr, dass Krieg ist. Radioempfang ist heute hervorragend. Amerika blendend zu hören. Prima Tanzmusik.
Da ging es darum, eine gute Stimmung an Bord zu bewahren, für Abwechslung zu sorgen, weil Radio damals ja in erster Linie Unterhaltung bedeutete. An Land galt das Hören von Feindsendern streng verboten. An Bord von U-Booten war es ausdrücklich nicht streng verboten. Aber es war offenbar auch so, dass das menschliche Vertrauensverhältnis Und auch die Tatsache, dass es sich bei zumindest halt beim Kommandanten und bei Friedrich Grade um altgediente Offiziere handelte, dass hier überhaupt kein Grund aufkam, jemandem irgendetwas zu verbieten, es sei denn, es hätte das Bordgefüge beschädigt.
Oft geht es in Grades Aufzeichnungen um den Alltag an Bord.
23. August 1941. Gestern gab es Kartoffelsalat. Die Kartoffeln hatten in den Aluminiumbarkassen gestanden. Erfolg. 89% der Besatzung hatte Durchfall, Erbrechen oder Kopfschmerzen. Stock, Stahl, Geißler und Staats fielen ganz aus, konnten keine Wache gehen.
Grade lässt den vorderen Teil seiner selbstgebauten Taschenlampe sinken und lehnt sich im Sessel zurück. Plötzlich sind die Erinnerungen wieder da. Vom Oberfunkmeister, der gern mal eine Schallplatte auflegte, und auch das Lieblingslied des Kommandanten fällt Grade wieder ein.
Ich bin die Lilly vom Trianga. Das ist die kleine Stadt in Kamerun am Tanga. Ich bin so wild, dass alle Löwen flitzen, wenn sie mich sitzen im Busch. Und dann ging das so weiter. Das war so das Lieblingslied des Kommandanten. Der hat auch Sinn für Humor.
Mit dem Angriff aus dem Nichts müssen U-Boot-Besatzungen immer rechnen. Auch die Männer von U-96. Der LI muss das Boot so schnell wie möglich unter Wasser bekommen.
150 Liter sind gelenkt!
16. April 1941. Die Leute im Bugraum hören über sich ein Rauschen, Glucksen, dann ein Knacken. Die Oberdeckslagerung ist gerissen. Ich merke es bei der Tiefensteuerung, weil ich dauernd die verdammt geräuschvolle Lenzpumpe anstellen und zudem nach hinten trimmen muss. Nach einigen Stunden wird mir das Lenzwasser knapp und ich muss sehen, dass ich auf Figelinschem Weg die Torpedozellen vorn in die Regler schleusen kann. Von da kann man das Wasser, nach Unterdrucksetzen des Reglers, dann außenbords drücken.
Je länger das U-Boot unter Wasser ist, desto stärker sinkt der Sauerstoffgehalt in der Luft. Jedes Besatzungsmitglied hat einen Tauchretter, also ein Atemschutzgerät. Aber nach knapp 3 Tagen unter Wasser ist Schluss. Außer gegen die Zeit kämpfen die U-Boot-Fahrer gegen einen unsichtbaren Feind, Wasserbomben, kurz Wabos.
Es bleibt nicht bei den 3 Wabos. Ihnen folgen noch eine Anzahl weiterer, die aber in größerer Entfernung hochgehen. Ja, ja, wenn der liebe Gott nicht wäre, der seinen Daumen immer dazwischen hält. So etwas Gemeines wie Zerstörer und Wabos. Es soll mir später nur einmal jemand kommen und die Verdienste der U-Waffe um auch nur einen Deutsch schmälern. Es ist doch der höchste Einsatz.
Der Eintrag stammt aus dem April 41. U-96 ist westlich von Irland im Nordkanal im Einsatz. Hauptgegner ist immer noch England. Auch Grade verfolgt den Kriegsverlauf. Erste Anzeichen von Zweifel und Zermürbung.
London wurde in der vergangenen Nacht von unseren Fliegern heimgesucht. Die Brände waren sogar bis zur belgischen Küste zu sehen. Das ist aber viel zu wenig. England kriegen wir mit den U-Booten, das kann man wohl sagen, nicht klein. Es muss was auf dem Festland geschehen.
Hitlers Luftkrieg gegen England ist verlustreich. Die Royal Air Force wehrt sich erfolgreich gegen Görings Jäger und Bomber.
Herrschaften, Herrschaften. Wenn der Krieg auf diese Art und Weise weitergeht, dann werden wir langsam kleinmütig und verlieren Mut und Nerven.
Aufgrund Süden nachts durch die Wälder kam ich nach 4 Wochen in meine Heimat an. Musste die traurige Feststellung machen, dass am 17. April 1945 noch ein schwerer Angriff auf meine Heimatstadt war. Meine Eltern und meine einzige Schwester fanden dabei den Tod. Damals war ich 23 Jahre und außer U-Bootsfahren hatte ich nichts gelernt. Zunächst fuhr ich mit einem Motorrad in einer eisernen Kugel als Todesfahrer. Wir verdienten damals viel Zigaretten und Dollars. Was anderes hatte ja keinen Wert.
Statt wie erhofft, den Engländern den entscheidenden Schlag zu versetzen, überfällt die Wehrmacht die Sowjetunion. Operation Barbarossa, Juni 1941. Stalin kündigt die Politik der verbrannten Erde an. Die Invasion in England rückt in weite Ferne. Am 14. August 1941 notiert Grade:
Wir glauben für dieses Jahr nicht mehr daran, denn es ist zu spät geworden. weil der Feldzug in Russland doch wohl erheblich mehr Zeit gebraucht hat, als man sich anfangs vorgestellt hat. Die Zerstörung vieler Städte, Dörfer, Verkehrswege und so weiter durch die sich zurückziehenden russischen Soldaten war nicht vorgesehen und kalkuliert worden.
Der Endsieg scheint alles andere als sicher. Und ausgerechnet jetzt steigt ein Vertreter der Nazi-Propaganda zu, Lothar Günther Buchheim. Grade und die anderen Besatzungsmitglieder wissen nicht, wie Goebbels Mann mit dem legeren Ton an Bord umgehen wird. Sie wissen nur, Berlin ist näher gekommen. Sechs Wochen Werftzeit in Saint-Nazaire. Zeit zum Durchatmen. Grade und seine Kameraden können sich den Wind um die Nase wehen lassen. Am 27. Oktober 1941 sticht U-96 wieder in See. Leutnant Werner im Film ist Buchheim, 23 Jahre alt. Erst Maler, Fotograf und Journalist, dann Mitarbeiter in der Propagandakompanie, kurz PK. Ein künstlerisch Hochbegabter, wie Goebbels sie suchte, meint Buchheim-Biograf Gerrit Reichert.
Im Frühjahr 1940 gab es eine regelrechte Werbeoffensive der PK in den Illustrierten des damaligen Reiches. Die ging an keinem auch vorbei. Dass also Männer mit dem Auftrag zu berichten gleichzeitig auch Soldaten waren, die auch militärisch ausgebildet wurden, das hat es nicht gegeben. Und das hatte natürlich auch seinen Reiz, dabei zu sein, also im Grunde sein Handwerk genau da fortzusetzen, weil man ja auch als junger Mann kaum eine Chance hatte, sich der Wehrmacht zu entziehen. Die Wahrscheinlichkeit, eingezogen zu werden, war 100%, wenn man nicht ausgemustert war.
Zusätzlich an Bord ist ein Bild- und Wortberichterstatter, Leutnant Buchheim, der überall und immer da ist, wo was los ist und wo er Eindrücke sammeln kann, wie er sich ausdrückt. Das ist eigentlich ja auch überall. Ist ein netter Kerl, mit dem ich mich gut vertrage.
Und dem er immer wieder seine Kameras, eine Contax und eine Leica repariert.
Buchheim war ein unheimlicher Arbeiter, ein Streber. Er machte seine Arbeit verbissen auch und wagte auch, Aufnahmen zu machen, wenn es für den Fotografen schwierig war, einmal die richtige Halterung zu finden bei schwerem Seegang. Er scheute auch nicht mal nass zu werden. Und auch seine Kameras, die wurden mal nass und die soffen ab.
Und er lästert über die NS-Führung in Berlin.
In der politischen Führung in Deutschland gab es ja genügend Gestalten, über die man lächeln konnte oder über die man herziehen konnte und die also nicht ganz dem entsprachen, was man unter Führung versteht. Und das wusste Buchheim sehr wohl. Und er hat uns gegenüber an Bord sehr oft Äußerungen gemacht.
4. November 1941. Buchheim behauptet, gehört zu haben, dass der Reichsbischof Müller ein Buch geschrieben haben soll. Vom Armleuchter zum Kirchenlicht. Sinnig, sinnig.
Aber wir haben geschwiegen, wir haben gesagt, er hat sicherlich recht, aber wir wissen das nicht. Wir hätten ihn also denunzieren können, nicht? Dann wäre er geliefert gewesen. Er nahm also kein Blatt vom Mund, da kann er ja nichts, nicht? Das ist seine Natur.
Eigentlich soll Kriegsberichterstatter Buchheim nur bis Ende November 41 an Bord bleiben und gemeinsam mit Fritz Grade aussteigen. Dessen Ablösung als LI ist schon an Bord.
Machen Funktelegrafie an BDU, fragen Aussteigemöglichkeiten für PK an. Antwort läuft gegen 20 Uhr ein, aussteigen nicht möglich. Also mit Weihnachten und Neujahr zu Hause ist nichts.
Herbst 1941. Gegen den Wunsch des Befehlshabers der U-Boote, Großadmiral Dönitz, lässt Hitler U-Boote ins Mittelmeer verlegen. Sie sollen die italienische Marine unterstützen, der es bisher nicht gelungen ist, die Seeherrschaft zu erringen. Jetzt sollen deutsche U-Boote helfen, die Nachschubwege für Rommels Afrika-Feldzug zu sichern. Der Weg ins Mittelmeer führt durch die Straße von Gibraltar. Am 23. November 1941 bekommt U-96 den Marschbefehl. Erst geht es Richtung Vigo an Spaniens Nordwestküste. Aufnahme von Proviant und Brennstoff. Keiner an Bord ahnt, dass diese Feindfahrt sie weltberühmt machen wird. Am 27. November erreicht das Boot Vigo.
Lautlos gleiten wir an der hell erleuchteten Stadt vorbei. Sie ist nicht abgeblendet. Ein sehr schönes Bild, vor allem deshalb so reizvoll, weil für uns ungewohnt. Um 21:15 liegen wir fest, übernehmen schnell und lautlos. Bis 2 sind wir damit fertig, lassen uns mit dem Ablegen aber noch Zeit, warten den Monduntergang ab und trinken noch von dem guten Bier. Man sagt uns, wir würden das nächste Mal in La Spezia, Italien, einlaufen. Das könnte wohl so sein.
Einen Tag später, am 28. November 1941, notiert Grade, ausgestreckt auf seiner Koje:
Um 0 Uhr gratulieren wir Dengel zu seinem 25. Geburtstag. Als Geburtstagsgeschenk vermache ich ihm das Boot, beziehungsweise die Aufgaben des LI an Bord. Damit fahre ich selbst nun als Badegast mit. Der Kommandant deutet an, dass ich Brückenwache mitgehen soll. Na, dann man zu.
Zwei Männer ohne Funktion auf einer schicksalhaften Fahrt.
Buchheim hatte ja auch seine Mission beendet. Bevor wir Vigo anliefen, hatte der Buchheim ja schon genügend fotografiert, hatte so viel Material, dass er das nicht brauchte. Aber es war natürlich für ihn gut, dass er nachher dieses Gibraltar-Unternehmen mit diesen Schrecken dann auch noch miterleben konnte.
Niemand wird mehr von diesem Schrecken profitieren als Buchheim, der Badegast aus der Propagandakompanie. Die Gibraltarfahrt ist der dramatische Höhepunkt in seinem Buch »Das Boot«. In der Verfilmung spielt Herbert Grönemeyer den PK-Offizier.
Die Brückenbesatzung stürzte durch das Tubenluck und das Zentralluck nach unten. Und während auch die Leute nach unten strömte, kam also dann die erste Bombe.
Es stinkt im Boot scharf nach Pulverqualm. Die Ausfälle sind beträchtlich. Alles Licht, beide E-Maschinen, solange die beiden Batteriehauptschalter ausgeklinkt sind. Im U-Raum stinkt es nach ausgelaufener Säure. Neben dem WC, im Bereich des Treibölbunkers, der Druck hat starkes Zischen von eindringendem Wasser.
Der Kommandant versuchte dann, und es gelang ihm auch, sich aus dem Bereich der Bewachungsfahrzeuge zu verziehen, sodass wir jetzt auftauchen konnten, Rundblick nehmen konnten, ob oben alles frei war. Und das dauerte aber gar nicht lange, wir hatten gar nicht viel Zeit. Da kam wieder ein Flugzeug und nochmal mussten wir runter. Und bei diesem Alarmtauchen war das Boot leider so schwer geworden, dass das Boot schwerer war, als dass man es hätte auffangen können.
Aber nach da los! Boot fällt weiter. Lass dich halt unverändert. Das Boot muss leichter werden, Ellie!
Das Boot war stark vorlastig und ich kriegte das Boot nicht mehr in den Griff.
Jetzt bleib doch stehen! Alles rein, was da ist, Ellie! Alles rein! Alles am Glas! Oh, Boot ist nicht halt.
210. 220 Meter. 230 hindurch. 240 Meter. 250 Meter.
Hatte richtigen Bums gemacht und aus der Vorlässigkeit legten wir uns dann langsam flach und da lagen wir dann. Ne?
Der liebe Gott hat uns eine Schaufel Sand und einen Kegel geschmissen. 280 Meter. Das ist das Boot, das mitmacht.
Größte Ruhe im Boot. Mit bloßem Ohr ist deutlich und sehr laut das Malen der Bewacherschrauben zu hören. Unheimlich. Da wir gar nichts machen können, ist das schon unangenehmer, als wenn man durch Arbeiten abgelenkt ist. Der Bewacher steht über uns, langsame Umdrehungen. Oha, wenn der jetzt Wabos wirft, dann also nur auf große Tiefe. Schlecht. Aber er läuft weiter und wirft nicht. Wir atmen auf. Aber wie soll es weitergehen?
Was deutlich schon im Boot ist, ist schlussendlich halt die Schicksalhaftigkeit der U-Boot-Waffe, das Ausgeliefertsein, eine Führung, die sie geopfert hat, obwohl sie wusste, dass es ein Opfergang ist und es kein Überleben geben kann.
Also die Aufgabe war jetzt, Boot leer machen, die Pumpenanlage so zu schalten, dass wir das Wasser nach außen Bord kriegen. Und diese Schaltung herzustellen, das war meine Aufgabe. Ja, und das ist dann auch geglückt. Ne?
Mal herhören. Wir werden jetzt anblasen und sehen, ob wir mit dem Hintern hochkommen. Wenn ja, kann es nochmal ungemütlich werden. Es gibt also nur eins. Beten, dass die Diesel anspringen. Dann dreimal wahnsinnig und durch. Raus aus dem Trichter. Na, Männer? Alles klar?
Jawohl, Leute.
Roman und Film erwecken den Eindruck, dass der Durchbruch bei Gibraltar ein Himmelfahrtskommando war.
Faktisch ist es 3/4 aller U-Boote gelungen, durchzubrechen durch Gibraltar.
Klar machen zum Auftauchen.
Station.
Eigentlich war U-96 das Boot, das es entgegen den meisten nicht geschafft hat. Also eigentlich waren die U-96-Leute die Leute, die nicht das Vermögen hatten, durch Gibraltar durchzukommen, während 3/4 aller anderen Boote es hatten.
Anblasen.
Gerade steht auf, um aus einem Regal einen Schraubenzieher zu holen. Mit über 100 Jahren ist sein Gang noch federnd. Zurück an seinem improvisierten Arbeitsplatz beugt er sich wieder über die Taschenlampe.
Wir haben gemacht, was möglich war. Und dass es nachher möglich wurde, das war unser Glück. Glück gehört zum Handwerk.
Glück ist Buchheim aber zu wenig. In seinem Buch schaffen Helden das Unmögliche. Sie holen ein zerstörtes U-Boot vom Grund des Meeres und bringen es an feindlichen Schiffen vorbei in Sicherheit. Fritz Grade und der damalige Kommandant Lehmann Willenbrock erinnern sich anders an die Situation.
Die Tauchtiefe war 130 Meter. War 130 Meter und im Boot, da ist mit 280 Meter angegeben, so tief war noch keiner, ist der Kommentar. Und das ist halt eben so eine bezeichnende Stelle für Mythos. Es reicht eben nicht nur auf Grund zu liegen, man muss eben halt auch die maximale Tiefe haben, die hinter der Zerstörungstiefe liegt, die man damals gemutmaßt hat. Das ist die Fiktion, eine Fiktion, die aber hier einen Mythos befeuert, die überragende technische Reife der U-Boot-Waffe.
Der Durchbruch durch die Straße von Gibraltar in der Nacht auf den 1. Dezember 1941 scheitert. Das Boot kehrt schwer beschädigt in den nächsten erreichbaren deutschen Stützpunkt an der Biskaya, La Rochelle, zurück. Grade lebt und darf endlich nach Hause. 2 Wochen später macht er seinen letzten Tagebucheintrag.
Nach dem Mittagessen Abmeldung beim Flottenchef. Habe schwere und schwerste Koffer, gut, dass es den BDU-Zug gibt. Er fährt Brest, Savenay, Le Mans, Antwerpen, Rotterdam, Rosendahl, Neuschanz, Oldenburg, Bremen, Hamburg, Kiel. Schlafen im Kurierabteil. Ankunft in Oldenburg, Montag, 20:45.
Noch 2 Feindfahrten macht Grade auf einem anderen U-Boot. Ab 1943 bildet er in Pillau bei Danzig U-Boot-Besatzungen aus. Bis sich Großadmiral Dönitz, nach Hitlers Suizid dessen Nachfolger, am 1. Mai 1945 an die Bevölkerung wendet.
Deutsche Wehrmacht, meine Kameraden, der Führer ist gefallen. Getreu seiner großen Idee, die Völker Europas vor dem Bolschewismus zu bewahren, hat er sein Leben eingesetzt und den Helden tot gefunden. Ich übernehme den Oberbefehl über alle Teile der deutschen Wehrmacht. Ich verlange Disziplin und Gehorsam. Ein Feigling und Verräter ist, wer sich gerade jetzt seiner Pflicht entzieht und damit deutschen Frauen und Kindern Tod oder Versklavung bringt.
Nur 7 Tage später unterschreibt Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Fritz Grade fährt mit dem Fahrrad nach Hause, nach Eckernförde.
Da war ja nichts mehr, nicht? Ich musste was ganz anderes machen, ne? Die Brötchen konnte man also nicht mehr verdienen. Da gab es keine Wehrmacht mehr, man gab kein U-Boot-Fahren mehr. Das war ihm vorbei, nicht?
Auch seine Kameraden stehen vor dem Nichts.
Am 4.5.45 Kapitulation und Gefangenschaft bei Kötzing im Bayernwald. Am 2.6.45 zu meinem Geburtstag Entlassung und zu Fuß nach Hause. 3 Wochen.
Typ 21, Obermarkt Nummer 1. Ende Oktober 44 vor Sonderburg abgesoffen, ausgestiegen.
Hysterie bei Kriegsende bewahrte mich davor, das Boot von Norwegen nach England zu überführen.
Ich habe ungefähr eine Stunde im Bach gelegen, wurde dann von einer norwegischen Korvette gerettet und in Liverpool angelandet.
Die Bayern wurden als Erste entlassen. In meine Heimat Schlesien konnte ich ja nicht. So gab ich mich als Bayer aus und wurde nach einem Monat Gefangenschaft nach Moosbrück entlassen.
Nach Kriegsende arbeitet Grade als Kraftfahrer und Geschäftsführer in der Speditionsfirma seines Schwiegervaters in Eckernförde. 1951 schult er um und wird technischer Exportkaufmann in einer Firma in Remscheid. Die Tagebücher von U96 packt Grade in eine Kiste auf dem Dachboden. Ganz weit nach hinten. Nicht einmal seiner Frau erzählt er davon. Warum? Die Frage hat sich Grade nie gestellt. Weder heute noch damals.
Ich glaube, die Eltern sind nur froh, wenn ihr Kind, ihr Sohn, also heil nach Hause kommt, wenn er überhaupt den Krieg überlebt. Und so war es dann auch. Die haben sich aber eigentlich nie darum gekümmert und haben sich nie nachgefragt, welche Erlebnisse wir auf den U-Booten hatten. Das war für sie also einfach außerhalb ihres Interesses. Hauptsache, er lebt noch. Und er kommt das nächste Mal wieder.
Auch Lothar Günther Buchheim arrangiert sich mit den neuen Verhältnissen. Er arbeitet vorübergehend für die amerikanischen Besatzer in Bayern, schreibt Kunstbücher und stellt expressionistische Bilder aus. Erst 1973 veröffentlicht er seine Sicht auf die Gibraltarfahrt Das Boot. 3 Jahre zuvor sind die eisernen Särge des ehemaligen U-Boot-Kommandanten Herbert A. Werner erschienen. Zum ersten Mal rechnet ein U-Boot-Fahrer mit dem U-Boot-Krieg ab und wirft der eigenen Führung vor, die Männer an Bord verraten zu haben. Das Buch wird in 14 Ländern veröffentlicht, ein Bestseller.
Genau in dieses Fahrwasser hinein mit dem Windwechsel, der stattfand, also eine neue Sichtweise auf das, was im Krieg stattgefunden hat, genau da hinein ist Buchheim gegangen. Immerhin musste er, und den Ehrgeiz muss man erstmal haben, man muss erstmal das Zutrauen haben, einen Bestseller nochmal zu toppen. Sein Buch konnte nur erfolgreicher sein, wenn es halt diese Dinge, die erfolgreich waren, nochmal toppen könnte.
Vor der Veröffentlichung seines Romans bittet Buchheim Grade, die Druckfahnen zu lesen. Die technischen Schilderungen findet der ehemalige leitende Ingenieur vorzüglich. Und das ist, was ihn interessiert, was zählt. Zu anderen Passagen hat er Anmerkungen. Diese berücksichtigt Buchheim
fast gar nicht, was ich auch befürchtet hatte. Denn wir haben also diese ganzen Sachen mit Bananentanz und die ganzen Zoten, die habe nicht nur ich abgelehnt, Lehmann genauso und von dem anderen, von dem dritten Beteiligten genauso. Die sagten auch, nee, lass das um Gottes Willen weg. Dann ist das Buch gut lesbar. Aber Buchheim meinte, nee, ich habe das so erlebt, ich habe das gesehen und das ist so und das bleibt. Na gut.
Natürlich hat Buchheim Erfolg gesucht und er hat Erfolg gehabt. Und er hat ihn deswegen gehabt, weil er das U-Boot-Thema in eine gesellschaftliche Breite getragen hat, die es bis dahin nicht gegeben hat. Bis dahin war das U-Boot-Thema bei denen zu Hause, die sich für U-Boote interessiert hatten und die involviert waren in irgendeiner Form. Und Buchheim wollte halt das Thema in einen breiten gesellschaftlichen Diskurs bringen. Und er hat genau dazu die Klaviatur bedient, die für breiten Diskurs sorgt, nämlich Sex, Sales. Das war der Punkt, was natürlich die Veteranen in Rage gebracht hat, die gesagt haben, so war es nicht. Ja, musste er auch gar nicht widersprechen. Er hatte eine breite Leserschaft.
Der Erfolg war dann, dass unsere Leute, unsere Männer von U96, dass die sagten, nee, das Buch ist nicht unser, das ist nicht von U96. Also wir identifizieren uns nicht damit. Wir lehnen das ab und wir lehnen Buchheim ab.
Aber öffentlich hat Grade Buchheim nie kritisiert. Der L.I. außer Dienst hat den ehemaligen Propagandisten machen lassen und sich um sein eigenes Leben gekümmert. Jetzt, mehr als 40 Jahre später, unterbricht gerade die Arbeit an seiner Taschenlampe. Die gepflegten Hände ruhen auf den Bauteilen.
Eins noch interessant, dass wir also diese Pornogeschichten, die im Buch sind, ablehnen. Das liegt also in unserer Generation, in meiner Generation. Als ich im Ministerium war und auch mit jüngeren Offizieren zusammenkam, die das Buch gelesen hatten, die sagten, ach, wieso denn? Die haben sich gar nichts dabei gedacht. Die meinten, das wäre richtig und wäre gut, das könnte man ruhig schreiben. Also das hat uns verblüfft. Ne?
Von diesem Streit erfährt die Öffentlichkeit nichts. Weder holt gerade die Tagebücher hervor, noch meldet sich die Mannschaft öffentlich zu Wort. Der Verlag wirbt mit dem Satz, jedes Wort dieses Buches ist wahr. Und die Bundesrepublik glaubt ihm. Die deutsche Presse überschlägt sich.
Lothar Günther Buchheim hat den bislang besten deutschen Roman von der Front des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Die Zeit. Fast zum Helden wird dagegen das Boot, das, beinahe schon erotisch liebevoll beschrieben, zum geradezu mythischen Gegenstand gerät. Der Tagesspiegel. Im Mittelpunkt steht eine jener Gestalten, ohne die kaum ein Kriegsroman auskommt. Der wortkarge Fachmann, der großartige Kerl, der die Seinen aus dem Schlamassel reißt. Bei Buchheim ist es der U-Boot-Kommandant. Die Welt.
Buchheim hat die U-96-Besatzung und sich selbst zu Helden gemacht. Sein Biograf Gerrit Reichert.
Also diese Widersinnigkeit, die Mannschaft, sie überlebt Gibraltar, kommt aus der größten Not, kommt sie nochmal nach oben, schafft es eben halt, sich in den nächsten Hafen zu schleppen und wird dann doch zerstört. Also es hat überhaupt keinen Sinn. Sinnlosigkeit des Krieges und des U-Boot-Krieges an dieser Stelle. Das ist die Oberfläche und das ist auch die Aussage, mit der Buchheim vor die Öffentlichkeit getreten ist. An der Unterfläche aber bleibt der U-Boot-Mann in seiner Standhaftigkeit, seiner Festigkeit, in seiner Einzigartigkeit erhalten.
Der Roman verkauft sich innerhalb weniger Jahre 3 Millionen Mal. Er wird in 80 Sprachen übersetzt. Nach dem Erfolg des Buches soll Wolfgang Petersen 1981 die Geschichte verfilmen. Buchheim schlägt wieder gerade als Berater vor. Die Filmproduktionsfirma Bavaria lädt ihn ein.
Naja, dann hat er mich eingeladen, dann bin ich also nach München gefahren. Da war also das Modell aufgebaut. Die wollen es also möglichst naturgetreu haben. Und da habe ich also meinen Rat gegeben und Verbesserungstipps gegeben, was man wohl auch berücksichtigt hat. Aber das war auch alles.
Nach der Erfahrung mit dem Roman befürchtet gerade, dass sich der Film noch weiter von der Realität entfernt. Und es ist ihm wohl auch zu viel Trubel.
Und als ich dann gefragt wurde, ob ich dann bei den Aufnahmen nachher auch mitwirken würde oder mitberaten würde, das habe ich aber abgelehnt.
Verdammt doch mal, drehen Sie nicht durch! Zurück! Zurück, Johann. Zurück, Johann!
Dass einer so durchgedreht hätte. Ich gebe zu, dass also ein Mann, ein Unteroffizier, ein bisschen zittrig wurde bei einer Wasserbombenverfolgung. Aber dass er durchgedreht hätte, das ist nicht der Fall.
Er ist weg, Herr Kallein.
Die Sichtweise der 60er Jahre, diese Unbeflecktheit der U-Boot-Waffe, hatte einen kräftigen Flecken bekommen. Also in der öffentlichen Wahrnehmung war nicht mehr alleine eben halt der Held, sondern eben halt auch das Opfer. Was der U-Boot-Mann gewesen ist als Wirkung, haben mit Sicherheit, oder nach meinem Dafürhalten, das Buch und das Boot aber den U-Boot-Mythos fortgeführt, weil der Leser und der Betrachter des Filmes meistens männlich mit leuchtenden Augen liest, mit leuchtenden Augen sieht und darauf wartet, dass das U-Boot angreift. Und dann fassen sich alle an den Händen und dann ist Action angesagt. Und diese Wirkung hat der Film bis heute, der 81er Film.
Immer wieder ist mir sehr aufgefallen und hat mir missfallen, dass die Darstellung immer so mehr im Dunkeln verläuft. Ja? Und alles ist bedrückt Und es sind mehr Aufnahmen dabei, wo die Mannschaft geduckt wartet und Kopf runter. Nun knallt es oder wann knallt es? Eine Wasserbombenverfolgung geht schon an die Nerven. Aber dass man das die ganze Zeit also den Kopf hängen lässt, dieses Kopf hängen lassen, vor allen Dingen bei Prochnow. So traumatisiert war man also doch nicht. Das kann man nicht sagen. Also ich jedenfalls. Und ich wüsste von den Kameraden, die den Krieg überlebt haben, wüsste ich auch nicht, dass sie also irgendwelches Trauma erlebt hätten.
Trotzdem lassen ihn die U-Boote nicht los. Nach seinen Ausflügen ins Kaufmännische kehrt Grade 1957 zur Marine zurück. Im Bundesverteidigungsministerium arbeitet er aus, welche militärischen Anforderungen die neuen U-Boote erfüllen müssen. 1974 geht er als Kapitän zur See in Rente.
Vom 8.9.1941 bis 30.3.1942 war ich 2BO auf U96 unter Kapitänleutnant Lehmann-Willenbrock.
An den ersten beiden Treffen der ehemaligen U-Boot-Fahrer hat auch der Kommandant teilgenommen.
Der Kommandant schrieb im Westen am 30. März 1942 in mein Führungsbuch: Hermann ist der Typ des jugendlichen Leutnants mit offenem, freiem und humorvollem Wesen. Geistig wendig, stets fürsorglich und geschickt in der Behandlung seiner Untergebenen. Vielen Dank, Herr Kapitän.
Bis 1975 habe ich vom Bund U96 nichts mehr gehört. Ich gab dann mal eine Suchmeldung auf in einer Marinezeitschrift und sie wurde dann, glaube ich, von Hermann Friedrichs beantwortet. Es hat mich sehr gefreut.
Ich entbiete allen noch lebenden und auch gefallenen Kameraden von U96 meine herzlichsten kameradschaftlichen Grüße.
1968 haben wir in Flensburg ein Haus gebaut, in dem durchreisende U-Boot-Fahrer immer willkommen sind.
Ich freue mich, dass wir uns nach über 40 Jahren wiedersehen.
Grade hat alle seine Kameraden überlebt.
Es sind die Gene wahrscheinlich. Ne? Und im Übrigen gehe ich nicht um irgendwelche Laster herum. Ich rauche und ich trinke auch gerne, aber alles mit Maßen. Und wenn man also mäßig lebt, dann kommt man ganz gut über die Runden. So wie ich es in der Schule das auch gemacht habe.
In seinem Zimmer legt Friedrich Fritz Grade die Taschenlampe zur Seite. Sie funktioniert. 2,5 Stunden hat der 101-Jährige von dem erzählt, was für ihn doch schon so lange vorbei war. Jetzt hat der stille Held von U96 doch noch gesprochen über damals. Nüchtern, sachlich, ohne Zorn, ohne Pathos, aber auch ohne sein Handeln als Soldat in Frage zu stellen. Als hätte er das alles noch einmal in seine Oktavheftchen geschrieben. Ein Schnaps, eine Pfeife zum Abschluss. Auch diesen Job hat er erledigt. Vielleicht kratzen seine Tagebücher ein bisschen an Buchheims Version der Geschichte. An der Legende des heldenhaften U-Boot-Mannes. Am Glauben an die Überlegenheit deutscher Ingenieurskunst. Am ganzen Mythos U96. Fritz Grade zieht die Schultern hoch. Egal, sagt er. Er will ehrlich bleiben, zu sich und zu den anderen. Ehrlichkeit sei das höchste Gut. So haben ihn seine Eltern erzogen, vor über 100 Jahren. Er steckt seine Pfeife an und nimmt einen tiefen Zug.
Hinweis zur besonderen Beachtung. Diese Kassette ist nur für den eigenen persönlichen Gebrauch bestimmt. Ein Abkopieren oder eine Veröffentlichung der Kassette oder von Teilen davon bedarf der Einwilligung des oder der betreffenden Kameraden und des Urhebers.
Das Boot und der stille Held. Der Mythos um U96. Feature von Verena Hartges und Thomas Kuhlmann. Es sprachen Michael Weber, Jonas Minte und Wolfgang Berger. Technische Realisation: Tobias Falke und Markus Freund. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2018.